Das führt mich eigentlich gleich zur Predigt, dieser Eindruck, den ich da hatte. Ich möchte gerne darüber sprechen, das herauszufinden, wie Gott wirkt. Dass wir alle herausfinden, wie Gott wirkt. Denn es gibt viele Christen, die nicht so richtig wissen, wie Gott wirkt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Nachteil ist, wenn man als Christ lebt und nicht weiß, wie Gott wirkt? Ich möchte aus 1. Samuel 26, 8 bis 12 das entwickeln. Das ist eine richtige Entdeckungsreise, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Ja, wie wirkt denn Gott? Ihr kennt das aus dem, bei den Fahrschülern, wenn sie lernen zu fahren, müssen sie da lernen, wie das Auto funktioniert, Gas, Bremse, Kupplung. Und ja, das geht noch einigermaßen beim Auto, aber beim TÜV, da steigen die Anforderungen. Habt ihr das festgestellt, diejenigen, die TÜV fahren? Da steigen die Anforderungen, herauszufinden, wie etwas wirkt. Ein Auto wirkt, aber beim TÜV ist es noch anspruchsvoll. Und als da die breiteren Busse kamen, die jetzt nach Haselboden fahren, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um meine TÜV-Kollegen, die mich besuchen wollen. Wenn der Bus ein bisschen breiter ist, dann weiß der TÜV-Fahrer, heikel, denn die Straße ist eng und man lernt dann auch, da ist das Rad beim TÜV, da ist die Schieflage, da ist der Spiegel. Wir denken immer, der TÜV ist so schmal. Aber wenn der TÜV fährt, in Kurvenlage, braucht der TÜV fast so viel Platz wie ein Auto. Könnt ihr euch das vorstellen? Wissen, wie etwas wirkt, das ist ganz wichtig im Leben. Oder bei den Medikamenten, ihr kennt das, lesen Sie die Packungsbeilage und so weiter. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, damit Sie wissen, wie es wirkt. Nicht, dass Sie das Blutdruckmittel der Frau nehmen und dann die Frau leidet an hohem Blutdruck und Sie an niedrigem Blutdruck. Dann kommt das ganze System durcheinander, wenn man nicht weiß, wie das Medikament wirkt. Und schaut, die Bibel redet an vielen Stellen davon, dass wir herausfinden dürfen, wie Gott wirkt als Christen. Und ein Mann, der sehr intensiv sich mit dem Wirken Gottes auseinandergesetzt hat, da haben wir sehr viele Psalmen, in denen wir spüren, wie er Gott sucht und wie er mit Gott lebt. Das war der alttestamentliche König David. In den Psalmen sehen wir so hinein in sein Gottsuchen und in den Geschichtsbüchern sehen wir dann, wie er es umsetzt. Und mein Text ist aus den Geschichtsbüchern und diese Umsetzung dort in 1. Samuel 26 zeigt uns, wie David Erkenntnis gewonnen hat durch sein ständiges Gottsuchen. Und in diesem Text wird beschrieben, wie David mit seinem Neffen Abisai in der Nacht in das Lager Sauls hinabstieg. Und Abisai war, das ist beschrieben, ein furchtloser Krieger, der David in mancher Schlacht zur Seite stand. Also ein richtiger Eidgenosse, wenn man es so schweizerisch sagen möchte, so mit Schwert und Hellebart. Er war der Sohn der Zeruja und dieser Ausdruck kommt ab und zu im Alten Testament vor, ihr Söhne der Zeruja. Abisai war ein Sohn der Zeruja, wie auch Joab, der Hauptmann von Davids Heer. Und ich muss zu diesen beiden Söhnen der Zeruja sagen, die viel mit David unterwegs waren, die mit ihm ganz nahe verbunden waren, in mancher Schlacht an seiner Seite standen, letztlich fehlte ihnen der Einblick in die Art und Weise, wie Gott wirkt. Diesen beiden hochbegabten Männern fehlte der Einblick in das Geheimnis, wie Gott wirkt. Und wenn es sich eine Gelegenheit bot, im Alten Testament oft beschrieben,
haben sie immer den ersten Weg der möglichen Nützlichkeit und des eigenen Vorteils gewählt, die beiden Brüder. Und an mehreren Stellen sagt David: O ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? An mehreren Stellen, 2. Samuel 16, 10, ihr könnt nachschlagen, 19, 22, 2. Samuel 3, 39, ihr Söhne der Zeruja, ihr schnallt einfach nicht, wie Gott wirkt. Und ich habe dann gleich den Herrn gehört, der gesagt hat: Was habe ich mit dir zu schaffen, Markus? Bis du schnallst, wie ich wirke. Das ist ein langer Weg, Gott kennenzulernen. Und ich denke manchmal, der Herr im Himmel, was er alles erdulden muss, bis der Markus was lernt. Sag mal zu dir selber, was hat der Herr wohl alles mit mir zu schaffen? Aber er hat eine unendliche Geduld in diesem Lernprozess mit uns allen. Und wir haben hier in diesem Text eine sehr schöne Beschreibung darüber, wie Abisai mit einer Situation umging und wie David mit dieser Situation umging. Und wir sehen, dass das Wirken Gottes Abisai verschlossen blieb. Die Situation ist folgende: Nachdem David bereits in der Höhle Engedi Saul verschont hatte, Saul war in einer Höhle drin und David hinten dran mit seinen Männern hat Saul verschont, hat Saul David weiter verfolgt bis in die Wüste Sif, und dort lag Saul in einer Wagenburg und die Männer Sauls schliefen um Saul herum, weil ein tiefer Schlaf des Herrn war über sie alle gefallen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ein Lager von kriegserprobten Männern, 3000 Leute, alle haben im Tiefschlaf den König bewacht, könnte man fast sagen. Und die Situation, die hier beschrieben wird, ist folgende: David und Abisai gehen ohne Kontrolle der Wachen einfach in das Lager hinein und stehen vor Saul. Alle pennen, die Penner. Und der Speer von Saul steckt im Boden neben seinem Kopf. Und daneben war noch ein Wasserkrug. Und nun kommen die beiden kriegserprobten Männer, gestellt von vielen Schlachten, unberührt in das Lager hinein. Und Abisai, der Sohn der Zeruja. Was wird er machen? Was meinst du? Wäre interessant, sich mal Gedanken zu machen. Was macht der Sohn der Zeruja, wenn er in einer solchen Situation ist? Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand überliefert, oder? Klar, der Speer steckt ja da. Und nun will ich ihn doch mit einem Speerstoß an die Erde heften. Man kann sich so, wenn der Text so richtig hebräisch, lebendig daherkommt, manchmal habe ich den Eindruck, ich rieche den Schweiß dieser Leute. Das sind so lebendige Texte im Alten Testament, wenn man das dann auf Hebräisch liest und sich darin vertieft. Das ist Leben in diesen Texten drin. Ich will ihn mit einem Speerstoß an die Erde heften, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. Was soll ich da in der Wüste herumrennen, wie ein Spatze, ständig von einer Wüste zur nächsten hüpfen und mit diesen Typen mich abgeben, und jetzt liegt er vor mir und der Speer ist auch noch bereit, kann ihn noch erledigen mit seinem eigenen Speer. David aber sprach zu Abisai, da musst du dann aber das Wort des Herrn parat haben, du, wenn einer den Speer nehmen will. Mitten in der Nacht. Verdirb ihn nicht, denn wer hat jemals seine Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt und ist ungestraft geblieben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt. So wahr der Herr lebt. Sicherlich wird der Herr ihn töten oder seine Zeit wird kommen, dass er sterbe oder dass er in einen Streit ziehe und umkomme. Sicher. Der Herr hat auch Möglichkeiten, nicht nur einen solchen Speer. Der Herr hat ganz andere Möglichkeiten, als du im Moment siehst, Abisai. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer zu seinen Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. Habt ihr den Unterschied schon ein bisschen gespürt zwischen diesen beiden Männern? An Mut und Tapferkeit hat es beiden nicht gefehlt, aber David weiß, wie Gott wirkt und bleibt ruhig und besonnen. Abisai aber, er sieht nur die erstbeste Variante der Nützlichkeit. Schnallst du David nicht, dass das die große Chance ist, ihn zu erledigen? David, schnallst du das nicht? Das sieht doch jeder. Die erste offensichtliche Variante der Nützlichkeit und des eigenen Vorteils. Aber wir haben hier mit David zu tun. David kannte den Herrn. Möchtest du den Herrn kennenlernen? Oh, das ist doch, glaube ich, das größte Projekt für uns alle in unserem Leben. Den Herrn kennenlernen. Stimmt's? Oh, wenn wir den Herrn mehr kennen würden. Wurde heute Morgen gebetet. Das ist ein Anliegen, den Herrn tiefer und besser kennenlernen. Er hatte eine gefestigte Überzeugung, wie Gott wirkt. Er brauchte nicht lange zu überlegen. Er weist diese erstbeste Handlungsvariante von Abisai in die Schranken. Schaut, wenn man so vor einem schlafenden Mann steht und der andere den Speer nehmen will, dann muss man das parat haben. Sonst ist der schon längst durchbohrt, bevor man mit dem Wort der Weisheit kommt. Ja, David hatte im Gebet, im Umgang mit dem Herrn gelernt, wie Gott wirkt. Verdirb ihn nicht, sagt er, denn wer hat jemals seine Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt und ist ungestraft geblieben? Beide Männer waren tapfer und kühn. Aber bezüglich ihrer Beziehung zum Herrn war zwischen ihnen ein riesiger Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. David wusste, wie der Herr wirkt, Abisai dagegen kannte die Wirkungsweise des Herrn nicht. Er kannte das nicht, er wusste nicht, wie Gott wirkt. Er war ein gläubiger Mensch im Alten Testament, war viel mit David unterwegs. Ja, ist das möglich, dass man so lange unter gutem Einfluss steht und selber nichts schnallt? Leider ja, weil das innere Prozesse sind. Es nützt nichts, einfach nur David zu begleiten in den Schlachten, sondern man muss eine innere Offenheit haben, eine innere Lernbereitschaft, um das Lernen zu wollen. Ja, da kann man lange mit dem Büchsenöffner versuchen, die Gemeinde offen zu machen mit dem Büchsenöffner. Letztlich entscheidet doch auch jeder Einzelne und jede Einzelne von uns, ob wir offen sein wollen. Amen. Ob wir auf diesen Weg gehen wollen, auf diese Entdeckungsreise gehen wollen. Und da kann man nicht sagen, ja, in meiner Gemeinde sind die Predigten zu wenig salbungsvoll, darum bin ich nicht offen. Weißt du, Offenheit, das ist Offenheit für den Heiligen Geist. Kann zu Erkenntnis führen, wenn die Predigt eine ganz einfache Predigt ist. Wenn man ernsthaft den Herrn sucht. Abisai wollte den Erfolg. Jetzt und sofort. Jetzt und sofort. Der Speer war da. Tack. Jetzt und sofort. Es war für ihn offensichtlich, dass das dazu Gelegenheit bestand. Und Bei David war es so, er wollte nicht mehr Erfolg auf einmal erreichen, als Gott ihm in dieser Situation zugedacht hatte. Geschwister, der Herr schenke euch allen Weisheit. Das ist mein Gebet für euch. Einsicht, sei es im Büro, in der Schule, auf der Montage, in der Erziehung, in allen anderen Lebenssituationen. Was will der Herr erreichen in dieser Situation? Was möchte er tun? Wie möchte er wirken? Und so mit dem Herrn zusammenzuarbeiten im Alltag. Ja, es wurde richtig gesagt, unser Glaubensleben wird nur zum kleinen Prozentsatz hier heute Morgen im Gottesdienst gelebt. Es wird morgen wieder gelebt in unserem Alltag. Und dort ist entscheidend, ob die Salbung des Heiligen Geistes unser Leben prägt und ob wir unter diesem Einfluss Gottes leben und erwarten, dass Gott zu uns spricht, wenn wir im Bus sitzen und uns vorbereiten auf eine Prüfung. Dass wir erwarten, der Herr hilft uns dabei. Dass es nicht einfach so eine Sonntagsveranstaltung ist, unser Glaubensleben. Meine größten Glaubensstärkungen geschehen oft nicht im Gottesdienst, sondern in der juristischen Alltagspraxis. Sorry, wenn ich jetzt von mir rede. Aber dort, wo ich mitten im Getümmel drin bin, wo sich Gottes Weisheit, Gottes Reden bewährt. Ich habe schon Dinge gefunden durch die Eingebung des Geistes in Kommentaren, wo ich mir sagte, das glaube ich nicht, dass das überhaupt möglich ist. Schaut, der Unterschied zwischen diesen beiden Männern mag von außen gesehen klein sein. Beides waren Kämpfer, aber im Endeffekt handelt es sich um zwei ganz verschiedene Lebensweisen. Schaut, seit David von Samuel gesalbt wurde, wusste David, dass er König werden würde. Das wusste er zu dieser Zeit schon. Es ging gar nicht darum, dass David, das unsicher war, dass David König würde, sondern es ging darum, wie, auf welche Weise wird David König. Wäre David nicht innerlich auf diese Situation vorbereitet gewesen und hätte er Abisai erlaubt, Saul niederzustechen, so hätte das für die Zukunft mit Sicherheit die übelsten Folgen für den weiteren Lebensweg von David gehabt. Es wären viele Schwierigkeiten aus dieser eigenmächtigen Handlung entstanden. Viele Schwierigkeiten. Für den Augenblick hätte dieser Racheakt die Verfolgung Davids beendet und ihm die Königskrone verschafft. Ist klar. Klar. Aber nicht alle im Volk hätten diese mit eigener Gewalt errungene Stellung ohne Murren anerkannt. Es hätte bestimmt über die Ermordung des Königs viel Gerede und Widerspruch unter den Leuten gegeben. Viel Gerede und Widerspruch. Ja, warum entstehen Streitigkeiten und oft Dinge, die sich verwirren, weil wir eben sehr häufig eigenmächtig handeln. Aber David wartete, bis Gott ihm den Weg zum Thron ebnete und es entstand ein sehr großes Vertrauen zu ihm im Volk dadurch. 2. Samuel 3, 36, die schnell blättern können, dort heißt es, das begriffen die Leute und es gefiel ihnen wohl. Alles, was der König tat, war gut in den Augen des ganzen Volkes. Das ist die Situationsbeschreibung nach dem Tod Sauls, als David König wurde. Gott machte die Herzen des ganzen Volkes bereit, die Leiterschaft Davids anzuerkennen. Es war der Herr selbst, der die Türen öffnete. Es war der Herr selbst, der ihn gesetzt hat. Wie schön, wenn der Herr uns setzt. Ja, weißt du, wenn du ein Kinobillett hast, 17. Reihe, Platz 34, und der Bundesrat kommt und sagt, machen Sie den Platz frei, dann sagst du nur, schauen Sie, 17. Reihe, 34, sorry, ich bin gesetzt. So ist es auch heute, alles was wir in eigener Ungeduld und mit eigener Macht erzwingen, wird uns nicht viel Freude, wohl aber manchen Kummer bereiten. Was aber Gott herbeiführt, Wenn seine Stunde da ist, verschafft wahre innere Freude, Vertrauen und Stabilität. Und schaut, wie er da ans Ziel kommt, David, ist von entscheidender Bedeutung. Es geht nicht nur darum, Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben, sondern auch, zu welchem Preis wird dieses Ziel erreicht. David wusste, dass er König werden wird, aber die Frage war, wie? Wie? Im Unterschied zu Abisai suchte David nicht in erster Linie die momentane Nützlichkeit und den persönlichen Vorteil. David war ein Mann Gottes. Mein Anliegen ist es, ich möchte ein Mann Gottes sein. Möchte ich. Ob ich es bin, das mag der Herr entscheiden. Aber ich möchte es wenigstens. Möchtest du auch eine Frau Gottes sein? Ein Mann Gottes? Dann musst du dieses Fragen innerlich haben, dass du dem Herrn wohlgefällig leben möchtest. Da musst du dieses innere Drängen haben. Ich möchte mit dem Herrn leben. Ich möchte ein Leben führen, das vor Gott wohlgefällig ist. Wenn du das hast, dann wird Gott dir begegnen und wird dir helfen, dass du ein hochkarätiger Christ sein kannst, dass du ein Mann Gottes sein kannst, dem Gott später das Prädikat gibt, wenn er in den Himmel kommt. Good job, gut gemacht. Das ist zumindest das, was ich möchte, in aller Unvollkommenheit selbstverständlich. Und ich wünschte mir, dass wir diesen Impuls auch alle haben. Das wäre das Schönste, in aller Unvollkommenheit. David wollte, und das ist entscheidend in dieser Situation, David wusste, was er verlieren könnte in dieser Situation. Nicht das Königstum, sondern den inneren Frieden mit Gott. Und das ist das Allerhochkarätigste, was es gibt. Ein gutes Gewissen. Wenn du inneren Frieden mit Gott hast, geht der innere Friede immer mit. Da brauchst du nicht in erster Linie in die Ferien zu fahren, um Frieden zu finden. Da brauchst du nicht Turnübungen zu machen, um ein glückliches Leben zu bekommen. Wenn du inneren Frieden mit Gott hast, da kann eine Mutter inneren Frieden mit Gott haben und vier Kinder stürmen um sie herum. Ist das möglich? Ja, man muss ihn dann auch bewahren, den inneren Frieden, wie David das auch gemacht hat. Und eine Mutter sagte mir, sie habe einen Stuhl und sie sage den Kindern, wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann schweigt die Schöpfung. Die Frau hat Power, die das so gesagt hat. Und man spürt auch in ihrem Leben, dass sie nahe bei Gott lebt, weil die Kinder wissen, wenn Mama dort sitzt, müssen wir einmal die Klappe halten. David wusste, ich kann etwas verlieren in dieser Situation. Meinen Frieden mit Gott, mein gutes Gewissen. Darum sagt er Abisai, verdirb ihn nicht. Als hätte es ihm genutzt, wenn er den Verfolgungen Sauls entronnen wäre, die Königskrone auf sein Haupt gekommen wäre. Aber er hätte die Krone bekommen. Er hätte die Krone bekommen, aber innerlich. In ihm wäre ein Trümmerfeld gewesen. Könnt ihr das nachvollziehen? Das wollte David nicht. Das wollte David nicht. Nur Gott selbst sollte David den Weg zum Thron frei machen. Er wusste, dass er etwas zu verlieren hat. Und es ist interessant, David wurde von Wüste zu Wüste getrieben und war unterwegs, weil Saul ihn verfolgte. Und in dieser Zeit, Psalm 18,3, kann er sagen, der Herr ist meine Felsenkluft, meine Burg und meine Zuflucht. Mein Gott ist ein Fels, darin ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung, weil er zwar äußerlich bedrängt war, aber innerlich in diesem Frieden mit Gott leben durfte. Ja, und wenn wir nun schauen, wie diese beiden Männer vor Saul stehen dort in der Nacht, dann sehen wir auch, wie begrenzt manchmal unsere Sichtweise ist. Abisai sah nur den Speer, stimmt's? Der Speer als Waffe, um Saul jetzt zu erledigen. Aber David, er sah hinein, man könnte fast sagen, in die himmlische Waffenkammer Gottes. Kommt mir so vor, wie wenn er da im Landesmuseum, kennt ihr die Waffenkammern dort, wo die Waffen aufgestellt sind. David sah über diesen Speer hinweg und er sah hinein in die Möglichkeiten Gottes. Man könnte es fast mit einem David-Gebet beschreiben, das wir sehr häufig beten, ohne es zu wissen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist übrigens ein Davidsgebet aus 1. Chroniker 29, das die alte Kirche immer an das Vaterunser angehängt hat. David sagte eigentlich, Abisai, du siehst jetzt nur diesen Speer, möchtest damit Saul aus dem Weg räumen, aber du rechnest nicht mit dem Herrn und seinem Waffenarsenal. So wahr der Herr lebt, so wird das Waffenarsenal Gottes eröffnet. Es gibt so eine Waffenkammer Gottes und die Tür dazu heißt, so wahr der Herr lebt. So wahr der Herr lebt. Willst du mit diesem Impuls in die nächste Woche hineingehen? So wahr der Herr lebt. In die Waffenkammer Gottes hineinschauen. So wahr der Herr lebt. Sicherlich wird der Herr ihn töten. Kann der Herr das? Der Herr hat Möglichkeit. Oder seine Zeit wird kommen, dass er sterbe. Weißt du, wie lange wir hier auf der Erde noch leben? Als Christen, solange der Herr einen Auftrag hat. Und wir dürfen uns freuen, dass unser Leben voll in der Hand des Herrn ist. Aber der Herr hat Möglichkeiten. Oder, dass er in einen Streit ziehe und umkomme. Gott hat ganz andere Möglichkeiten, um Saul aus dem Weg zu schaffen. David war bereit, Saul trotz seiner Sünden und Hassgefühle so lange als den Gesalbten Gottes anzusehen und zu respektieren, bis Gott selbst ihn aus dem Weg tat. Kann sein, dass du an einer schwierigen Arbeitsstelle bist. Du wirst ungerecht behandelt. Deine Leistung wird nicht anerkannt. Du wirst gemobbt. Und es kostet dich Überwindung, am Morgen ins Büro zu gehen. Bete morgen, wenn du ins Büro gehst, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. So wahr der Herr lebt. Sicherlich wird der Herr die Leute aus dem Weg räumen, die dir jetzt so große Schwierigkeiten machen. Die Zeit wird kommen, wo der Herr sein Waffenarsenal auspacken wird. Er hat Mittel und Wege, die uns nicht zur Verfügung stehen. Ich möchte das mal hinunterbrechen auf ein Kind, das mir ein Zeugnis gegeben hat und gebetet hat, das unter einer Lehrerin leidet. Und der Herr hat gewirkt auf das Gebet hin dieses Kindes. Und das Kind sagte mir, weißt du, die Lehrerin hat mir jetzt gesagt, sie gehe in die Ferien mit dem Wombi und ihr Ausspruch, ich bin dann mal weg, war die allergrößte Gebetserhörung für dieses Kind. Stimmt's? Stimmt's? Kann der Herr so wirken? Ein Kind betet, leidet unter einer Lehrerin und die Lehrerin fährt mit dem Bombi mehrere Monate in die Wüste. Und das Kind ist innerlich befreit, weil es spürt, Gott hat gewirkt, wunderbar. Wir denken manchmal, oh, wie kompliziert ist es für Gott, da einzugreifen. Der Herr hat Möglichkeiten, über Bitten und Verstehen einzugreifen. So wahr, der Herr lebt. Und den Schlussgedanken, den möchte ich so formulieren: Saul musste anerkennen vor all seinen Männern in Vers 21, dass David gerecht gehandelt hat. Und was noch dazu kommt, Vers 25, Saul sprach vor allen Männern zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und vollenden, hat ihm sogar in dieser Situation den Segen für seine spätere Königsherrschaft weitergegeben. Musste in dieser Situation anerkennen, dass David gerecht gehandelt hat. Auch heute können wir das erleben, wenn wir Gott in unserem Leben Gelegenheit geben zu wirken. Wenn wir warten und Raum schaffen, dass Gott selber sein souveränes Wirken entfalten kann. So ebnet Gott unsere Wege. Kann dann gut sein, dass gerade aus dem Munde von böswilligen und übelgesinnten Menschen eine solche Anerkennung fließt, wie sie von Saul her zu David kam. Dadurch schafft uns Gott in einer Weise Raum, wie wir es vielleicht nie erwarten konnten. Wir dürfen uns vom souveränen Wirken Gottes überraschen lassen. So wahr der Herr lebt. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir wollen das auch im Übergang zum Abendmahl, das wir einnehmen werden, vor den Herrn bringen. Wir wollen von David lernen, eine tiefe und gefestigte Beziehung zum Herrn zu bekommen. Wir wollen beten, dass wir bewahrt werden vom Weg des Abisai. Herr, erkannte dich nicht, Abisai, und wir möchten nicht in sein Fahrwasser kommen. Wir möchten Menschen sein, die dich kennen. Und wir danken dir, dass wir durch das Abendmahl gestärkt werden, erneuert werden, gegründet werden. Und wir fragen in den Situationen, die auf uns zukommen, Herr, was willst du tun in dieser Situation? Was soll ich tun? Was ist das Richtige? Was ist der richtige Weg? Wir wollen das vor dich bringen nächste Woche, wenn wir in komplexen Situationen entscheiden müssen. Und Herr, wir bitten dich im Angesicht des Abendmahls, im Angesicht des Zuspruchs der Vergebung, bewahre uns davor, aus eigener Macht und in eigener Ungeduld gewisse Dinge zu erzwingen. Das wird uns nur Kummer und Schwierigkeiten bereiten. Danke, dass wir auf die Stunde warten dürfen, in der du handelst und die Dinge in die Hand nimmst. Herr, wir kommen vor dich und nehmen die Vergebung in Anspruch. Und wir danken dir, dass wir mit David zusammen ein gutes Gewissen bewahren dürfen. Den inneren Frieden mit Gott. Und Herr, wenn wir eigenmächtig gehandelt haben, so bitten wir dich beim Einnehmen des Abendmahls um Vergebung. Danke für die feste Burg eines guten Gewissens und für dein Blut, das unser Gewissen reinigt. Und ich habe gerade jetzt einen Eindruck, wir wollen alle im Glauben das Abendmahl nehmen. Aber eine Person unter uns in besonderer Weise. Danke, dass wir Vergebung empfangen dürfen, wenn wir die Sache selber in die Hand genommen haben, Herr. Aber es ist eine
eine Mutter da, die im Kontakt zu ihrer Tochter den Eindruck richtigerweise bekommen hat, dass sie viel zu stark aus eigener Macht, aus eigener Kraft versucht hat, auf ihre Tochter einzuwirken. Und ich höre nur dieses eine Wort: Ich has verscherbelet. Ich has verscherbelet. Das kommt nicht gut. Ich habe so viel Druck aufgesetzt, ich habe es verscherbelt. Und der Herr möchte dieser Person sagen, es ist niemals zu spät. Es ist immer, immer die Möglichkeit da für einen neuen Anfang. Die Kraft der Vergebung, die durch das Abendmahl zu uns kommt, setzt uns frei, dass wir in einer neuen Art und Weise hoffen dürfen und uns innerlich öffnen dürfen für Gottes Wirken. Du hast es verscherbelt, aber Gott kann es gut machen. Nimm das Abendmahl im Glauben und halte dich an das wunderbare Wort unseres Zürcher Reformators Huldrych Zwingli: Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir haben gar keine eigene Gerechtigkeit. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Daraus ermessen wir, dass unsere Werke gut sind, soweit sie aus Christus seien. Nicht gut aber, soweit sie aus uns selber sind. Und für das, was aus uns selbst gekommen ist, dürfen wir Vergebung in Anspruch nehmen und das Abendmahl im Glauben einnehmen, dass der Herr uns ein gutes Gewissen und einen inneren Frieden schenkt, der höher ist als alle Vernunft. Amen.